Also queere Geschichte Münchens.
Ja, das kenne ich, ja. Noch gar nicht. Ich wollte es mir mal anschauen, aber ich habe es irgendwie geschafft.
Ich habe vor meinem geistigen Auge zum Beispiel gerade diese Schwarz-Weiß-Fotos der ersten CSD-Demos, so mit 30 Menschen irgendwo in Heidhausen am Weißenburger Platz oder wo die früher waren.
Also ich glaube, die sammeln eigentlich alles um die schwule Welt, glaube ich. Von Feuerzeugen bis irgendwelche Plakate, ich weiß es nicht genau.
Da kann man, glaube ich, Gegenstände abgeben, wenn man sie aufgehoben wissen will.
Ja, das ist eine Dokumentation vom schwulen Leben in München, wie sich das von dem Braunen zum Liberalen gewandelt hat.
Zeitdokumente festzuhalten, finde ich halt eigentlich schon ganz wichtig.
Freddie Mercury. Freddie Mercury war schwul.
Hallo und herzlich willkommen bei den Homos von nebenan, dem Podcast über Subkulturen der schwulen Szene in Deutschland. Aus München begrüßen euch wieder der Robert.
Hallo.
Der Andi.
Hi.
Ha, servus, der Curtis. Und die Sabrina vom Forum Queeres Archiv München. Ein kurzer Hinweis noch auf unsere Homepage. Wir sind auch auf Facebook und Instagram. Und wie schon eben angemerkt, sprechen wir heute über das Queere Archiv in München. Sabrina, was ist das? Wer seid ihr?
Wer sind wir? Ja, wir sind ein queeres Archiv, wie der Name schon sagt, beziehungsweise auch ein Verein, der sich mit der historischen Aufarbeitung queerer Geschichte beschäftigt, vor allem eigentlich in Gesamtdeutschland, aber vor allem auch in München und Bayern, nachdem wir in München sitzen. Und im Zuge dessen machen wir auch viele Events, zumindest wenn nicht gerade eine Pandemie herrscht, wie historische Vorträge, auch Lesungen, Buchlesungen. Wir publizieren auch selber historische Bücher, die man bei uns beziehen kann. Und wir bringen uns natürlich auch im Münchner Stadtleben ein, beim CSD und in der queeren Szene.
Wenn du sagst wir, wie viele Leute sind seid ihr? 20, 10, 5?
Also der gesamte Verein hat meines Wissens nach gerade circa 60 Mitglieder. Das heißt aber nicht, dass die alle immer aktiv sich einbringen. Also wir unterscheiden da auch quasi Mitglieder und Team. Und im Team sind so, ich würde mal sagen, um die 20, die sich aktiv engagieren. Mal mehr, mal weniger. Es kommt ja auch darauf an, es ist ja alles auch ehrenamtlich, was wir tun. Wir haben auch eine Bürokraft, die Berti, die auch tatsächlich bezahlt wird und nicht nur alles ehrenamtlich machen muss. Wir haben außerdem zwei auch bezahlte Archivkräfte, die Linda und der Nico. Und alle anderen sind halt ehrenamtlich unterwegs. Und also im Vorstand sind neben mir noch der Albert Knoll, der früher der Archivar der KZ-Gedenkstätte Dachau war und der ist auch immer noch dort beschäftigt. Also der ist quasi auch so ein Urgestein der vor allem schwulen Geschichte. Und die Sabrina Berndt und wir beide sind erst seit letztem Jahr im Vorstand.
Das Archiv, wir hatten uns vorgenommen, dass wir das mal beschreiben wollten, wie das da aussieht. Leider sitzen wir nicht im Archiv, das wäre eigentlich naheliegend gewesen, aber wegen Corona geht das nicht. Und für mich war das so, als ich da reinkam, man geht ja erstmal diese Treppe hoch in diesem Altbaugebäude da direkt am Hauptbahnhof. Und dann geht die Tür auf und man wird eigentlich erschlagen von Wänden voller Bücher. Also ich habe mich so ein bisschen wie bei Die unendliche Geschichte am Anfang gefühlt, wenn da dieser kleine Junge in dieses Antiquariat kommt und einfach nur noch Bücher sieht. Wie viele Quadratmeter sind das eigentlich, die ihr da zur Verfügung habt?
Das ist jetzt die Frage, die ich nicht genau beantworten kann, außer mit der Antwort zu wenige. Also es ist tatsächlich so, dass uns der Platz ausgeht. Also wir haben ein Stockwerk in einem Altbau, in einem Rückbau in der Bayerstraße in München. Aber wir hatten eigentlich Pläne, umzuziehen. Also erstmal im selben Haus ins Erdgeschoss zu ziehen. Das hat auch was mit der Statik des Gebäudes zu tun, weil Archivbestände schwer sind. Durch die Pandemie und die anderen Umstände war es uns jetzt im Moment nicht möglich, das zu realisieren.
Habe ich das richtig verstanden, dass ihr so viel Archivbestände habt, dass ihr aufpassen müsst, dass das Haus nicht zusammenkracht?
Ja, jein. Also es ist natürlich so, dass so ein Wohngebäude nicht dafür konzipiert ist, Archivbestände und Bücher aufzubewahren. Und ja, man muss halt vor allem aufpassen. Man muss halt normalerweise, soll man ja Bücher Schränke zum Beispiel an die Wand stellen. Aber wir brauchen halt auch den Platz in der Mitte des Raumes. Und da wurde uns jetzt auch schon gesagt, ja, mach den mal leichter und so weiter. Und das sind halt alles solche Hürden, die man dann da hat, wenn man halt irgendwie ehrenamtlich arbeitet und sich nur gewisse Räume leisten kann und so weiter und so fort.
Ja, wenn ihr sagt, euch geht so ein bisschen der Platz aus, was ist denn da alles zu archivieren? Ihr habt ja nicht nur Bücher, glaube ich, was oder welche Stückzahlen ist das denn, dass man so ein bisschen irgendwas Greifbares hat?
Also ich kann jetzt gleich nochmal auf die Webseite specken, ob wir das da aufgelistet haben, wie viele wir eigentlich haben. Also es ist so, wir haben einen Bibliotheksraum, der ist relativ gut bestückt mit Büchern, also auch mit Romanen zum Beispiel, queeren Romanen, aber auch Fachbüchern. Das sind auf jeden Fall mehrere hundert Bücher, die da stehen. Wahrscheinlich sind es sogar 1000. Und das andere, was wir halt sammeln, sind einfach wahnsinnig viele Unterlagen, zum Beispiel von anderen queeren Vereinen, die es inzwischen gar nicht mehr gibt, auch. Oder wir kriegen wahnsinnig viel über Nachlässe. Das heißt, wenn jemand verstorben ist, dann kriegen wir alles, was dieser Mensch uns hinterlassen möchte. Das können halt auch persönliche Unterlagen sein, Fotos, Videos, also inzwischen halt auch viel digital, oder wir kriegen was auf Band und lassen es dann digitalisieren. Das heißt, das nimmt uns weniger Platz weg. Dafür brauchen wir allerdings Serverplatz, den wir auch nicht haben, den wir auch ursprünglich aufstocken wollten in nächster Zeit und es jetzt nicht leisten können. Ja, und dann haben wir auch noch ein paar Gegenstände, die jetzt nicht aus Papier sind, sondern, Poster von alten CSDs, T-Shirts von Festivals, von Aufklärungsgruppen. Wir haben auch noch irgendwelche anderen Materialien, die von irgendwie Veranstaltungen kamen oder von Drag-Kostümen. Wir haben auch Schilder zum Beispiel noch gehabt von Bars, die dann irgendwann geschlossen haben. Da muss man sich halt rechtzeitig darum kümmern, dass man da dran kommt.
Wie kam es eigentlich zur Gründung des Archivs?
Also das ist lang vor meiner Zeit. Das Archiv ist letztes Jahr 20 Jahre alt geworden. Da hatten wir auch eine schöne große Jubiläumsfeier. Also das heißt, das war 1999. Ich glaube, das entstand tatsächlich bei irgendwie mehr oder weniger einer Stammtischrunde von ein paar schwulen Aktivistinnen und schwul-lesbischen Aktivisten, muss man auch dazu sagen. Also das Forum war von Anfang an zumindest schwul und lesbisch besetzt. Und wer sich zum Beispiel auch im Detail noch mehr für die Geschichte interessiert, wir haben inzwischen eine schöne neue Webseite, wo das auch sehr detailliert aufgelistet ist, was da passiert ist, wer heute auch noch da mitarbeitet. Wir arbeiten auch an einem Wikipedia-Artikel über uns selbst, um uns halt auch mehr der Welt zu präsentieren und unsere eigene Geschichte da auch festzuhalten, aber das machen wir eben jetzt auch auf der Webseite.
Und wie kam es, dass du dich persönlich für das Archiv engagierst?
Also ich bin ausgebildete Kulturhistorikerin, eigentlich für die USA, und ich wollte in meinem Habilitationsprojekt mich mit queerer Geschichte beschäftigen, beziehungsweise dezidiert mit Queer Public History, also das heißt mit Einrichtungen, die sich eben der Geschichtsbewahrung und Geschichtsschreibung annehmen, also eben auch Archive. Ja, dann habe ich angefangen, mich da einzubringen, um einfach auch zu sehen, was da gemacht wird, bin zu Treffen gekommen, und dann wurde letztes Jahr der Vorstand neu gewählt, und ja, dann habe ich mich mit aufstellen lassen, und seitdem bin ich noch viel mehr aktiv natürlich involviert, als ich das davor war,
ja. Du hast ja schon so ein bisschen was gesagt, was ihr so macht, aber welche Aufgaben nimmt das queere Archiv wahr? Also ist es richtig verstanden? Es geht eigentlich nur darum, um den nachfolgenden Generationen zu vermitteln, was es alles schon gab, welche Entwicklung so stattgefunden hat. Geht es euch nur darum, oder habt ihr noch andere Aufgaben, die ihr euch selbst gesetzt habt?
Also Geschichtsvermittlung ist natürlich die Hauptaufgabe auf vielerlei Hinsicht. Und Geschichtsbewahrung, also dass das Material überhaupt nicht erstmal weggeschmissen wird, sondern irgendwo zugänglich gemacht wird, sowohl natürlich für andere queere Menschen als auch für jeden anderen, der sich dafür irgendwie interessiert. Also es ist ja nach wie vor einfach ein großes Problem, dass sowas in Schulen nicht unterrichtet wird, auch in Universitäten nur sehr spärlich unterrichtet wird. Ja, das sind halt so die Aufgaben, und das kann man halt auf vieler Weise machen. Also man kann das eben dadurch machen, dass man die Geschichte sammelt, aber dadurch wird sie ja noch nicht per se zugänglich. Also das Archiv steht zwar immer allen offen, aber man musste sie auch in anderen Formen vermitteln, deswegen auch die Publikationen, die wir rausgeben, wo dann halt eben auch Historiker, ob jetzt Laienhistoriker oder ausgebildete HistorikerInnen, halt Beiträge schreiben, und damit kann halt aber auch einfach jemand sich das Buch kaufen und dann zu einem Thema was lesen. Und ja, wie gesagt, irgendwie andere Events, die wir organisieren. Also eine große Sache, die wir jetzt im Moment machen, ist zusammen mit dem Amerika-Haus in München, im Amerika-Haus, holen wir einmal eine Ausstellung, die im Schwulenmuseum in Berlin zu sehen war davor, die heißt Trans-Trans, also Transgender, transnationale Geschichte. Die wird dort ab 31. März, also Transgender Visibility Day, ausgestellt. Und drumherum basteln wir jetzt auch eine Ausstellung, die sich speziell mit der Münchner Transgeschichte und der Münchner Transszene auch beschäftigt. Also wo auch nicht nur dann Geschichte dargestellt wird, sondern auch Münchner TranskünstlerInnen ausgestellt sind und dann auch ein Rahmenprogramm. Aber das ist jetzt auch eine große Sache, die wir jetzt im Moment zum Beispiel machen. Das ist auch mit, glaube ich, eines der größten Events, was das Forum bisher überhaupt so realisiert hat. Also oft haben wir halt eher so kleine Lesungen hier, Vortrag da, auch gerne auch mit dem NS-Doku-Zentrum in letzter Zeit ziemlich viel, weil das halt auch über den Albert Knoll dann zustande gekommen ist. Aber das sind so die Sachen, die passieren.
Wie finanziert sich denn das Archiv? Wie finanziert ihr Projekte?
Also wir werden sehr großzügig von der Stadt München unterstützt, also speziell vom Kulturreferat der Stadt München. Also wenn wir dieses Geld nicht hätten, dann würden wir auch überhaupt nicht die Miete zahlen können. Also wir könnten auch nicht, wie gesagt, eine bezahlte Bürokraft zum Beispiel finanzieren, dann wäre wirklich alles ehrenamtlich, aber auch schon die Miete ist halt in München einfach ein großer Batzen Geld, der jederzeit anfällt. Das Kulturreferat wäre auch sehr gewillt gewesen, uns jetzt für 2021 mehr zu finanzieren, damit wir eben umziehen können, damit wir irgendwie Server ausbauen können, aber die wurden halt jetzt genauso von der Pandemie getroffen, also die Stadt München hat halt auch einfach weniger Geld für kulturelle Projekte jetzt erstmal zur Verfügung. Und ansonsten, also natürlich zahlt man als Vereinsmitglied Mitgliedsbeitrag im Jahr, das ist aber auch nicht wahnsinnig viel. Also ich glaube, man kann bis zu so 60 Euro zahlen, aber wenn man zum Beispiel Geringverdiener ist, zahlt man 15 oder so. Und das andere ist halt Spenden. Also wir sind gemeinnützig, von dem her kann man Spenden jederzeit annehmen und kriegt auch die üblichen Steuervergünstigungen, wenn man eine Spende an einen gemeinnützigen Verein macht. Der größte Batzen ist wirklich auch über das Kulturreferat der Stadt.
Also ich finde das schön, dass die Stadt da so richtig was investiert. Hätte ich jetzt gar nicht für selbstverständlich gehalten.
Nee, also ich denke, es ist auch nicht selbstverständlich. Also dadurch, dass ich dazu schon Recherche gemacht habe, weiß ich auch, wie es bei anderen queeren Archiven dieser durchaus gibt. Ich denke, in München ist man da eigentlich überraschend gut ausgestattet, was das ist. Was nicht heißt, dass es nicht immer noch hinten und vorne in vielerlei Hinsicht fehlt. Aber es gibt zumindest Leute, auch in der Stadt, Regierung, der sich dafür einsetzen. Ein großer Grund dafür ist aber natürlich auch, dass wir die Rosaliste im Stadtrat sitzen haben.
Was wir, glaube ich, unterschlagen haben bisher, das Forum wurde ja unter einem anderen Namen gegründet anfangs und hat sich dann irgendwann umbenannt.
Genau. Also das Forum hieß tatsächlich bis Ende letzten Jahres Forum Homosexualität. Das ist, wie das bei vielen Vereinen so ist, halt aus der Geschichte gewachsen, dadurch, dass es 20 Jahre alt ist und ursprünglich eben vor allem auch von Schwulen und dann von Lesben gegründet wurde, war es halt einfach das Forum Homosexualität. Als ich dann dazugekommen bin, also als Mitglied, das war dann vorletztes Jahr, da waren schon länger Diskussionen im Gange, dass man eigentlich den Namen ändern möchte, weil aber auch die Realität sowohl der Mitglieder als auch dem, was man im Archiv gesammelt hat, nicht mehr nur homosexuell war. Also es war einfach der viel größere queere Regenbogen. Aber ja, also weil man einfach gesagt hat, man möchte mit der Zeit gehen, man möchte sich aber auch dem anpassen, was eigentlich die Lebensrealität der Vereinsmitglieder ist und der Archivbestände, möchte man den Namen ändern. Und dann gab es verschiedene Vorschläge und wurde dann auch demokratisch halt bei der letzten Mitgliederversammlung einfach darüber abgestimmt.
Was wären denn so Dinge, die man als Privatperson vielleicht hat, die relevant sein könnten für das Archiv?
Ja, also zum Beispiel, wenn man irgendwo ein queeres Festival besucht hat, den CSD, eine Party, irgendwas in der Richtung und hat da noch ein T-Shirt oder man hat Buttons oder ein Flyer oder ein Poster oder irgendwas in der Richtung, was man sich da mitgenommen hat, dann kann das erstmal interessant sein. Viele Leute haben ja auch irgendwelche Zeitschriften aus der Szene abonniert, wo wir dann auch komplette Jahrgänge sammeln und vielleicht fehlt uns da noch was. Es kann eigentlich alles Mögliche sein. Also es können auch andere Artefakte sein oder wenn man halt einfach in seinem Privatbestand queere Literatur hat, dann kann das auch noch für die Bibliothek interessant sein. Wie gesagt, irgendwie alles, was vielleicht queeres Leben in irgendeiner Weise verdeutlicht.
Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte, die Sabrina, die andere Sabrina, die Brini uns erzählt hat, als wir den Podcast zu Transsexualität bei euch im Archiv aufgenommen haben. Da hat sie erzählt, dass eben nach dem Ableben einer Person dann Tagebücher aufgetaucht sind und aus denen wurde dann ein Buch hergestellt. Mhm. Ich glaube, Andi, du fandst das so super, du hast es ja sogar gekauft. Wie hieß denn das nochmal?
Ja, das habe ich mir gekauft. Das hatte einen sehr markanten Titel.
Das war das mit der SS und Domina?
Vom Hitlerjungen zur Domina.
Genau. Kirsten Nielsen vom Hitlerjungen zur Domina, ja.
So als Information, was alles wertvoll für euch sein kann.
Ja, klar, also Tagebücher wären natürlich super. Da muss man natürlich immer drauf achten, wenn jemand noch am Leben ist, muss er natürlich seine Einwilligung geben, dass die auch gelesen werden. Aber wenn jemand verstorben ist, ist es normalerweise relativ einfach. Natürlich passiert es immer mal wieder, also auch bei Historiker-Kollegen, dass wenn da halt Forschung betrieben wird, auch gerade zu Nazi-Deutschland und Menschen, die vielleicht im KZ waren und wo vielleicht die mehr oder weniger das dadurch geoutet werden, selbst wenn die schon tot sind, dann kann das zu großen Problemen mit den Angehörigen führen, wenn die sich halt dem nicht bewusst waren. Und naja, also wir wissen ja, wie das manchmal so ist, wenn Leute herausfinden, dass vielleicht jemand aus der Familie in irgendeiner Weise queer war und die das nicht wussten und Aber generell, also nachdem viel von uns an uns halt kommt, weil es irgendwie wirklich abgegeben wurde und gespendet wurde, ist es auch nochmal was anderes ganz oft.
Was ist denn so das eindrucksvollste, herausragendste, spannendste Stück eurer Sammlung, wo du sagen würdest, das ist der Hammer, dass wir das da haben, das hat sonst vielleicht keiner oder gibt es da irgend so ein Special im Archiv?
Also wir haben, erstmal haben wir einen Schrank, wenn man ins Archiv kommt, der wirklich hinter Glas ist und der abgesperrt ist. Da sind halt einfach sehr alte Sachen, also aus den 30er Jahren, also von Magnus Hirschfeld zum Beispiel oder Zeitschriften, die in Weimarer Republikzeiten in Berlin und in München rausgegeben wurden. Da sind ein paar Sachen da, die würde ich sagen, die sind natürlich schon besonders. Nachdem ja auch die ursprünglichen Hirschfeld-Bestände damals verbrannt wurden. Also wenn man noch irgendwas hat, was mit ihm zu tun hat, ist das normalerweise schon sehr besonders. Ich weiß, wir haben eben auch noch ein paar ganz lustige Artefakte liegen von einem Aufklärungsprojekt, die Theaterstücke zu Geschlechtskrankheiten gemacht haben. Und da liegen dann irgendwie so Pappmaché-Viren, glaube ich, irgendwie rum. Also die sind halt irgendwie ganz lustig auch anzuschauen. Und das ist auch ganz interessant. Wir haben auch Fotoalben von deren Theaterproben. Und wir haben letztes Jahr, als wir das 20-jährige Jubiläum hatten, hatten wir auch Vereine aus München gebeten. Dann also haben sie eingeladen zu der Feier, aber auch gefragt, ob sie uns quasi irgendwas aus ihrer Geschichte übergeben wollen fürs Archiv. Also vom MLC, also für Münchner Löwenclub zum Beispiel, kam auch ein T-Shirt mit einem Design drauf, das auch eine Verbindung zu Freddie Mercury zum Beispiel hat. Genau, also das fand ich jetzt zum Beispiel auch ganz cool, weil zu Freddie Mercury tatsächlich, glaube ich, noch nicht wirklich was da war, obwohl er doch so lange in München gelebt hat.
Und das, obwohl jeden, den man fragt, der über 50 ist, mit ihm damals Sex hatte.
Ja, immer alle.
Also jeder, der noch eine Locke von Freddie Mercury gebunkert hat, jetzt bitte ins Archiv bringen.
Genau. Weißt du, es ist das alte Hendrix, das war ja mal eine Schwulenkneipe in München. Da war Freddie Mercury wohl nur sehr häufig. Vielleicht kann man da noch irgendwas in Informationen bekommen, so als kleiner Nebeneinschub.
Ja, also zur Bar-Szene haben wir tatsächlich auch ein großes Projekt im Forum oder auch mit dem Forum zusammen. Also es gibt ein Projekt von Forumsmitgliedern, die sich speziell auch mit den Lesbenkneipen beschäftigen, die es über die Jahre immer gab, also oder Jahrzehnte gab. Und es gibt im Moment ein Projekt in München, das sich mit insgesamt queeren Orten beschäftigt, wo auch alle was in eine Karte eintragen können. Und die zwei, die sich jetzt darum kümmern, sind noch zwei ganz jüngere Männer, die jetzt sich uns angeschlossen haben, der Stefan und der Jonas unter anderem, und die sammeln da jetzt auch wahnsinnig viel. Und dazu gehören natürlich dann auch Bars. Und ja, also gerade so was Freddie Mercury angeht, bin ich eigentlich auch, würde ich auch persönlich gerne mal mehr dazu machen zu seiner Zeit in München, weil mich das auch wahnsinnig interessieren würde. Und ja, jetzt wird ja auch eine Straße nach ihm benannt, schlussendlich. Und jetzt am Holzplatz wurde dieses alte Pissoir zum Memorial quasi umfunktioniert, auf dem er ja auch zu sehen ist. Aber dementsprechend, also es gibt, glaube ich, einfach nicht so viel. Klar, wenn man seine Biografien liest und so, dann taucht seine Zeit in München da dann auf. Aber mir ist jetzt nichts bekannt, wo sich jemand wirklich mal dezidiert hingesetzt und gesagt hat, dieser Geschichte möchte ich irgendwie nachspüren. Und das ist ein bisschen schade, weil man muss auch langsam aufpassen. Also ich meine, aufgrund der AIDS-Krise ist es natürlich so, dass sowieso schon viele Männer aus der Zeit verstorben sind, viel zu früh. Aber auch die, die jetzt noch im Leben sind, sind halt langsam älter. Also wenn man jetzt nicht eben die Chance vielleicht noch nutzt, mit so alten Barbesitzern und so weiter zu sprechen, dann ist die Chance irgendwann mal vorbei.
Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, das finde ich total super, ich würde mich jetzt genau mal um dieses Thema Freddie Mercury kümmern und so, was wäre denn da der erste Anlaufweg? Wie kann man bei euch mitmachen?
Eigentlich total einfach. Also es reicht eigentlich, wenn man mal eine E-Mail schreibt an unsere Adresse info@forum-münchen. Man kann sich einfach melden und sagen, ich würde gern mitmachen, und wie viel man dann mitmacht, bleibt jedem Einzelnen selber überlassen. Wenn man schon eine konkrete Idee hat, umso besser, aber selbst wenn nicht, dann kann man sich einfach mal anhören, was wir so tun und sich irgendwo anschließen.
Ihr habt ja ein unglaubliches Archiv beisammen schon bereits. Wie macht man das zugänglich, außer dass ihr Bürozeiten habt, wo man euch besuchen kann? Was ist so die Aufarbeitung, die ihr macht, und wer macht das alles?
Also wir haben zwei bezahlte Archivkräfte, also die auf 450-Euro-Basis angestellt sind, die einfach vor allem auch viel damit beschäftigt sind, zum Beispiel Sachen zu digitalisieren, irgendwo einzupflegen, damit man sie dann auch finden kann. Also zum Beispiel unsere Bibliothek hat auch so einen OPAC, also einen Online-Katalog, mit dem man die Bibliotheksbestände durchsuchen kann. Also wir haben auch das Ziel, wie gesagt, möglichst viel zu digitalisieren, vor allem was Videos und so weiter angeht. Darüber kümmern die sich halt. Wenn wir haben ja jetzt, wie gesagt, eigentlich, also A, haben wir einen Sammlungsaufruf auch mit dem Münchner Stadtmuseum zusammen, schon seit letztem Jahr. München sucht seine LGBTI-Geschichte. Und dann ist halt immer so die Frage, was haben wir damit vor? Wenn natürlich irgendwie ein konkretes Forschungsprojekt gerade besteht, für das wir irgendwas suchen, wo jetzt die Trans-Ausstellung, für die jetzt Materialien kommt, dann muss man das natürlich irgendwann auswerten. In dem Fall haben wir aber auch gesagt, die Trans-Gruppen sollen auch selber ihre Geschichte darüber erzählen können, oder das war auch sehr von denen gewünscht. Da wollen wir dann versuchen, dass es halt die Möglichkeit gibt, dass sich halt alle einfach mal anschauen können, was da ist, was zum Beispiel in diese Ausstellung eingehen soll. Aber so richtig sonst Auswertung, also wenn wir eine Publikation machen, dann hat das halt einen gezielten Fokus. Und ansonsten kommt es einfach wirklich darauf an, was wollen die Leute selber damit machen. Ob das jetzt Vereinsmitglieder sind oder Forscher von außen oder sonst irgendwie Interessierte. Ich meine, Journalisten fragen vielleicht auch mal an, aber ich glaube, da sind wir auch noch nicht so sichtbar genug, dass das wirklich angefragt wird. Außer wir haben mal selber irgendwas mit denen zusammen gemacht. Aber die Abendzeitung war zum Beispiel schon mal da, um über den CSD zu berichten. Und dann wollten die halt auch mal irgendwie einfach ein altes Foto von einem 1980er CSD oder so. Aber das sind dann halt eher so kleine Sachen.
Du meintest gerade, ihr seid da noch nicht so sichtbar genug. Wie ist denn eure Wahrnehmung oder eure Sichtbarkeit innerhalb der queeren Community in München? Meinst du da, man kennt euch, oder meinst du, ihr seid noch so ein bisschen ein U-Boot?
Also, jein, ich glaube, es ist auch so ein bisschen generationsabhängig. Also man muss dazu sagen, dass ein Großteil der Mitglieder oder bis vor kurzem Mitglieder, sagen wir mal, eher eines älteren Semesters waren. Also halt auch viele, die schon sehr lange dabei sind. Halt, es sind halt auch oft tendenziell ältere Menschen, die sich halt doch mehr für Geschichte und Geschichtsaufarbeitung interessieren, auch für ihre eigene Geschichte, die Zeitzeugen mehr oder weniger auch von vielen sind. Und ich glaube, dass die Sichtbarkeit wesentlich größer sein könnte, auch wenn wir zum Beispiel jedes Jahr halt beim CSD stehen. Also ich fand es jetzt auch eine sehr gute Entwicklung, dass halt auch vor allem im letzten Jahr sich viele neue junge Leute mit angeschlossen haben, die auch teilweise akademisch schon zu dem Thema unterwegs sind, teilweise aber auch nicht, aber einfach die irgendwie Lust haben, was zu machen. Weil, also ich glaube, es ist gut, wenn einfach wirklich mehrere Generationen vertreten sind, auch mehrere Identitäten einfach vertreten sind. Und Ich denke aber auch, dass demnach die Sichtbarkeit steigen kann. Also ich wüsste jetzt nicht, wie viele von den Transgruppen, mit denen wir jetzt in dieser Ausstellung arbeiten, vorher sich bewusst waren, dass es uns gibt. Aber es ist schon mal gut, wenn die sich jetzt zumindest bewusst sind, dass es uns gibt. Aber ich glaube, da können wir auch noch proaktiver werden. Es hilft jetzt auch mit Sicherheit schon mal, dass wir diese schöne neue Webseite bekommen haben. Das hat auch alles jemand ehrenamtlich gemacht. Die Katharina, die auch neu ist und jung ist und die sich da voll dahinter geklemmt hat. Wir sind natürlich auch in den sozialen Medien sichtbar. Also wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram, wir sind auf Twitter. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, aber da ist schon noch viel Luft nach oben, was wir machen können.
Ja, dann hoffen wir, dass wir mit unserer Hörerbubble dann auch ein bisschen Sichtbarkeit mit dazu schaffen können. Ja, das ist total, das ist beeindruckend, was ihr da so auf die Beine gestellt habt und auf die Beine stellt. So mit dem Blick in die Zukunft, du hast schon gesagt, ja, ihr zieht um und so weiter. Wie wird es sich hoffentlich denn noch so entwickeln? Was sind denn so die Pläne für die nächsten 5 Jahre?
Also im Moment, wie gesagt, ist der Umzug ja leider auf Eis. Das heißt, der wirklich große Plan wäre, umziehen zu können. Und vielleicht auch nicht nur im selben Haus, sondern in ein ganz neues Gebäude. Das wäre halt ein sehr großer Schritt. Und was wir in dem Zuge des Umzugs halt eben auch gemacht hätten, ist zum Beispiel einen vernünftigen Server einzurichten, wo man alle digitalisierten Bestände auch zur Verfügung stellen kann und die sichern kann. Und ja, wie gesagt, der Stadtrat träumt auch immer noch, oder beziehungsweise der Niederbühl, der ja auch in der rosa Liste sitzt, der das immer wieder anstößt, der selber hat so ein bisschen den Traum vom eben Münchner Queeren Museum. Ich würde sagen, ich teile diesen Traum auch. Ich glaube, um so ein richtiges queeres Museum zu haben, muss noch viel passieren und da müsste die Stadt wirklich Millionen in die Hand nehmen. Das halte ich im Moment vor allem, aber insgesamt immer noch sehr unwahrscheinlich, dass das sehr schnell passiert. Aber was ich mir durchaus vorstellen könnte, was aber auch einfach mit Geld und Arbeitskraft zu tun hat, ist, dass es zum Beispiel einen Ausstellungsraum gibt, den wir in irgendeiner Weise mit bespielen. Man muss aber auch sagen, wir haben uns halt eher jetzt mehr darauf verlegt, mit existierenden Museen, wie eben vor allem dem Münchner Stadtmuseum zusammenzuarbeiten. Und da sitzt halt jetzt auch die Pia Singer, die das mit uns macht, die auch Ausstellungen halt realisieren will zur Münchner queeren Geschichte, beziehungsweise halt vor allem ganz wichtig, die queere Geschichte in die Dauerausstellung des Stadtmuseums mit einzubinden und aber auch zu anderen thematischen Ausstellungen. Und das ist, glaube ich, halt auch ein ganz guter Weg, weil so ein dezidierter queerer Ausstellungsraum oder queeres Museum gar ist halt immer was vor allem für die Szene interessant bleibt. Und es ist aber, glaube ich, auch mit Aufgabe, das halt irgendwie in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und das erreicht man halt viel besser mit dem Stadtmuseum oder mit anderen existierenden Institutionen. Deswegen finde ich es auch so wahnsinnig gut, dass wir jetzt für diese Transausstellung das Amerika-Haus haben, weil die haben halt einfach ein komplettes Mainstream-kulturinteressiertes Publikum, was sich darüber findet. Und zu denen kommen auch Tageszeitungen dann und der Rundfunk und das Fernsehen im Zweifelsfall, um darüber zu berichten. Und das ist halt dann schon wichtig.
Wenn du sagst, so ein schwules Museum erreicht jetzt eigentlich nur die reflektierte Zielgruppe, wie findest du dann das Schwule Museum in Berlin? Also so im Vergleich, die Kooperation gibt es ja mit euch wohl zusammen, hast schon gesagt, es gibt Projekte, aber wie hast du da Erfahrungen, wie es bei denen ausschaut und kannst du dir sowas für München auch vorstellen oder sagst du, es ist eher abseits?
Also ich finde das Schwule Museum super. Die machen tolle Ausstellungen. Das ist beachtlich, was die da leisten. Ich habe die auch mal gefragt, ob die wissen, wie das bei ihnen aussieht. Aber es ist natürlich schwer festzustellen, wer kommt eigentlich zu uns. Weil man fragt die Leute nicht, wenn sie zur Tür reingehen, ob sie selber queer sind. Weil das, ne, also ist natürlich nicht möglich. Ich weiß nicht, wie gut deren Mainstream-Sichtbarkeit ist. Ich denke, dass die schon größer ist. Ist es natürlich von uns. Also ich kann mir schon vorstellen, dass München sowas bekommt. Aber wie gesagt, die Zusammenarbeit mit dem, was schon da ist, ist mindestens genauso wichtig. Und ich glaube, der Schlüssel für Sichtbarkeit ist irgendwie beides. Weil ich meine, so ein queeres Museum ist auch ein wichtiger Raum für die queere Szene. Und die kann ja dann auch groß sein und international. Aber ab und zu möchte man eben auch andere Leute dafür interessieren und irgendwie die Anerkennung der Geschichte finden, weil sonst wird es halt weiterhin nicht Teil von Lehrplänen. Und es wird auch weiterhin vieles nicht aufgearbeitet. Also die Tessa Ganserer setzt sich auch massiv dafür ein, dass die Geschichte des Paragraph 175 halt auch weit über die NS-Zeit hinaus in der BRD aufgearbeitet wird und auch speziell in Bayern, natürlich, da sie im Bayerischen Landtag sitzt. Und Bayern, die bayerische Staatsregierung, stellt sich da halt immer noch komplett quer, weil die sagen, es ist doch alles in Ordnung und da sind wir doch durch. Aber da sind wir halt noch weit davon entfernt.
Wie gut seid ihr denn vernetzt, wie zum Beispiel eben mit Berlin oder du sagst, es gibt auch internationale Vereine, die das machen. Wie viele gibt es da und wie gut vernetzt man sich, kennt man sich?
Ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ schlecht vernetzt. Wobei ich jetzt sagen muss, es gibt jetzt eine Initiative, die jetzt schon eine Weile läuft, ich glaube seit einem Jahr oder so, wo es ein Vernetzungstreffen gibt zwischen deutschen Queeren und Geschichtsvereinen. Und es soll auch ein Dachverband gegründet werden. Und da ist auch das Schwule Museum dabei, da sind auch Österreicher mit dabei. Also in Wien gibt es, soweit ich weiß, ein queeres Archiv zum Beispiel. Ich weiß es gar nicht mehr, wer da noch alles dabei ist. In Köln zum Beispiel oder der Fachverband Homosexuelle Geschichte, der ja auch ganz wichtig ist, der auch seine eigene Publikation rausgibt. Und da wollen wir uns jetzt mehr vernetzen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, weil man kennt sich halt so, viele Leute kennen sich halt einfach so, weil das immer noch so ein Nischenthema ist, dass man sich dann einmal vernetzt hat irgendwie, aber mehr so auf persönlicher Ebene. So richtig Kollaborationen gab es bisher in dem Sinn nicht. Und ich denke, dass so ein Dachverband das zum Beispiel auch einfacher machen würde. Und deswegen finde ich das ganz wichtig. Und international gesehen, das ist jetzt über die Pandemie manchmal so ein bisschen passiert. Also es gab Mitglieder von uns hatten auch zum Beispiel Kontakt zu jemand in London mal, zu einer lesbischen Gruppe. Ich habe auch einfach über meine Arbeit eigentlich viel mehr Kontakte, die man auch mal fürs Forum fruchtbar machen könnte. Das ist, denke ich, auch was man in Zukunft mal ins Auge fassen sollte, um sich da insgesamt mehr zu vernetzen.
Ja, vielen lieben Dank, Sabrina. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, vielleicht besucht ihr mal das Forum Queeres Archiv in München und vielleicht bringt ihr dabei ein paar interessante Dokumente, Tagebücher, Plakate oder Pins von euren besuchten Veranstaltungen mit. Hinterlasst uns gerne eure Kommentare unter dem Podcast auf Facebook, Instagram und auf unserer Homepage haben wir für euch eine kleine Umfrage vorbereitet, mit der Bitte daran teilzunehmen. Die ist selbstverständlich anonym und findet ihr unter www.die-homos-von-nebenan.de. Für diejenigen, die das Online-Magazin lesen, in der Ausgabe November 2020 findet ihr ein Interview zu unserem Podcast mit uns dreien. Vielleicht lest ihr das durch neben den anderen Bildchen. Viel Spaß dabei. Das waren für euch aus München der Robert, der Andi und der Curtis. Schönen Tag noch.
Ciao.